Moin zusammen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe ein Problem. Ich hatte so in den Vorüberlegungen, was predigst du denn dann am Sonntag, mal überlegt, ach, predigst du mal so eine richtig schöne Predigt, die so erbaulich ist und zu Herzen geht. Hatte dann dran gedacht, wir sind in der vorösterlichen Fastenzeit und überlegt, ja, Fasten ist gut, mal was beiseite zu schieben, was sonst meinen Alltag ausmacht, damit mehr Platz für das wird, was wichtig ist und was vielleicht das Wesentliche ist. Ich weiß nicht, ob ihr das zur Zeit hin und wieder mal zu einer guten Übung für euch macht, einfach mal Dinge beiseite lasst, beiseite schiebt, um zu sagen, was ist denn nun wirklich wichtig? Wir leben in einer unglaublichen Fülle und wir können zwischen vielem aussuchen, was uns das Leben schön macht. Aber ist das, was das Leben schön macht, auch wirklich wichtig für uns? Und in diesen Überlegungen bin ich dann auch bei Lukas gelandet und habe gedacht, guck mal, der Lukas baut sein Evangelium so wunderbar auf, da kannst du doch bestimmt was finden. In Lukas 9, wir haben schon einige Verse von Jürgen gehört, in Vers 51 steht, es begab sich aber, da die Zeit erfüllt war, dass er sollte von hinnen genommen werden, wendete er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Dieser unscheinbare Satz hat dann aber doch große Wirkung mitten in diesem Evangelium, denn was folgt, sind lauter Weggeschichten, die davon erzählen, was Jesus so auf dem Weg unterwegs macht. Als er aufbricht, schickt er seine Jünger vorweg und sie sollen durch die Städte und Dörfer gehen, durch die er kommt, und sie sollen schon mal ankündigen, was da kommt. Er gibt ihnen Vollmacht, die Dinge zu tun, die er selbst auch getan hat. Und nach einer Zeit kommen die total begeistert zurück und sagen, Mensch Jesus, boah, ist der Hammer, wir haben kranke Leute gesund gemacht. Blinde haben wir geheilt und Taube und Lahme haben wir auch geheilt. All das, was du bisher nur getan hast, das haben wir auch getan. Die Leute sind begeistert. Und da sagt Jesus einen wichtigen Satz. Da sagt er, vermute, vielleicht hat er es auch so gesagt, ist ganz schön, dass er das erlebt hat. Und ich freue mich für den, die es geholfen hat. Aber entscheidend ist, freut euch vielmehr daran, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Weißt du, ob dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist? In der Offenbarung wird davon gesprochen, dass im Gottes Himmelreich in der Ewigkeit Buch geführt wird. Und da gibt es dieses große Buch, wo all die Namen derer eingetragen werden, die Jesus nachfolgen und ihm vertrauen, die seine Einladung gehört haben und die gesagt haben, ja, mit dir, Jesus, mit all den Beschwerlichkeiten, die vielleicht dazu gehören, mit dir will ich gehen. Wie oft denkst du darüber nach und fragst dich, steht mein Name im Buch des Lebens? Merkt ihr, Fastenzeit, mal Dinge beiseite schieben, das Wichtige nach vorne bringen, das ist vielleicht nicht verkehrt. Und dann geht es weiter im Lukas-Evangelium, dann erzählt Jesus diese wunderbaren Gleichnisse, an denen ich sehr viel Freude habe, von diesem verlorenen Schaf, für dieses eine Schaf, für das der Hirte so sehr viel riskiert. 99 lässt er allein, weil das eine ist ihm wichtig, dass es wiedergefunden wird. Es ist ihm wert, ihm nachzugehen, dass es nicht verloren ist. Der Groschen, naja, ist halt fort. Nein, so unwichtig wie er scheint, ist er dennoch wichtig, dass er gefunden und gesucht wird. Und dann dieses wunderbare Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser Junge, der selbstbewusst ins Leben startet, mit einem Plan, den er sich gut überlegt hat und das Leben wirklich genießt und sagt, ich mache was draus aus dem, was mir gegeben ist. Und er letztendlich kläglich scheitert, weil er bei dem bleibt, was er sein eigen nennt. Er kommt sehr schnell an seine Grenzen und muss sein Scheitern erkennen und geht zurück zum Vater. Er will gar nicht mehr Sohn sein, sondern er möchte Knecht im Hause seines Vaters sein, weil er weiß, das ist allemal besser als das, was ich gerade jetzt hier erlebe, wo ich mich hinein manövriert habe. Und dann ist da dieser tolle Vater, der Ausschau nach ihm gehalten hat, der Sehnsucht nach seinem Sohn gehabt hat, der gegangen ist und der vielleicht täglich fragt, wann kommt er denn wieder, wann kommt er denn zurück? Er läuft ihm entgegen. Wahrscheinlich wäre ich da hängen geblieben. Und jetzt fragt ihr euch, naja und, warum denn nicht? Ich will euch gern den Grund sagen. Vorletzte Woche bin ich nach Berghausen gefahren, Milch holen. Und da komme ich unten in Werdorf am Sportplatz vorbei und da auf dem Kirmesplatz steht eine Truppe Radfahrer. Und die hatten sich offensichtlich verabredet. Ich weiß nicht, ob das so ein regelmäßiger Treff ist, die wollten zusammen auf Tour gehen. Und die wollten gerade losfahren und der Chef vom Ganzen hat noch nach hinten in die Gruppe gequasselt, geht jetzt los und so weiter, fährt los und wollte auf die Straße schießen und dann kam ich. Er hatte mich nicht gesehen, da musste er bremsen. Habe ich gedacht, ach fein, die Gelegenheit ist günstig. Habe ich Fenster runter gemacht und zu den Jungs gesagt, ihr seid zu früh. Und dann sagen die, wieso zu früh? Ich sage, unseren Fahrradfahrergottesdienst, den feiern wir erst am 27.06. um 14 Uhr. Da werdet ihr richtig. Was meint ihr, was ich gehört habe? Der Erste sagt, ich bin gar nicht in der Kirche. Und dann kam hinten aus dem Pulk raus, ich bleib lieber daheim. Es war jetzt nicht der Anlass, sich mit den Jungs anzulegen. Da hätte ich Spaß dran gehabt. Ich hätte sie zuparken können, aber ich glaube, das hätte Ärger gegeben. Es war ja auch so okay. Aber Leute, das ist mir nachgegangen. Hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Und über diese Erfahrung, die ich da aus dieser kurzen Begegnung gemacht habe, bin ich von Lukas weggekommen und bin bei Hesekiel gelandet. Und jetzt lese ich euch mal Hesekiel 3, die Verse 17 bis 19. Da sagt Gott zu dem Propheten, den er sich berufen hat für sein Volk Israel: Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Mund das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen von seinem gottlosen Weg zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deinen Händen fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinen gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Starker Tobak, ne? Und denk dir jetzt auch, wärst du doch besser bei deiner ersten Entscheidung geblieben. Lass uns mal genau hingucken. Es lohnt sich. Hesekiel hat ungefähr so in dieser Zeit 597 bis 570 in Israel gelebt. Er war ein Zeitgenosse des Jeremia. Jeremia, also der hat nicht mehr gelebt, in dieser Zeit schreibt man zu, dass er gepredigt und verkündigt hat. Und Jeremia war etwas früher dran und Jeremia hat das Unheil über das Südreich schon angekündigt. Und Hesekiel ist wahrscheinlich einer, der das miterlebt hat. Die Babylonier haben 587 zunächst Jerusalem belagert und dann Jerusalem gestürmt. Und dann sind die Menschen des Volkes Israels weggeführt worden. Und unter diesen Weggeführten ist auch sehr wahrscheinlich Hesekiel gewesen. Er ist aus einem Priestergeschlecht gewesen und aus dem, was er in seinem Buch schreibt, kann man so ein Stückchen entnehmen, er hat wahrscheinlich nie Tempeldienst getan, aber er ist gelehrt worden in der Wahrheit und Weisheit der Väter. Und dann kriegt er dieses schwere Amt aufgelegt, den Menschen zu sagen, kehrt um, wendet euch Gott zu. Wie kam es zu dieser Situation? Knapp 200 Jahre vorher, da Da hatten die Menschen des Nordreiches, Israel war geteilt in Nord- und Südreich, erlebt, dass die Babylonier dieses Reich aufgelöst haben. Salmanasar, der babylonische König, hat Samaria belagert und überrannt, und das war das Ende des Nordreiches. Und die im Südreich, im Juda, sind nochmal so davongekommen. Das Ganze hat sich erholt. Es ging wirtschaftlich gut voran. Die Babylonier mussten sich nochmal irgendwie neu sortieren. In diesem Großreich gab es eine Menge Spannungen und Schwierigkeiten. Die hatten mit sich selbst zu tun, und deswegen mussten sie sich nicht so sehr auf ihre Nachbarn konzentrieren. Und diese Zeit des Wohlstands und des Wohlergehens hat die Leute von Gott wegbewegt. Sie haben gesagt, geht doch gut. Selbst als das, was Jeremia angekündigt hat und Hesekiel dann auch nochmal verstärkt hat, als sich das am Horizont abzeichnete, dass nämlich wieder die Babylonier sich breit machten, ein Staat, Kleinstaat nach dem anderen, ihrem Reich einvernahmten Namen, haben sie gesagt, nun ja, gut, haben sich mit den Ägyptern verabredet und haben gesagt, wenn die uns angreifen, wir sind zu schwach, helft ihr uns. Die Ägypter, die haben dem erstmal zugestimmt und haben gesagt, ja, ja, machen wir schon, weil denen war ganz recht, dass zwischen den starken Babyloniern und diesen starken Ägyptern noch so ein kleiner Puffer dazwischen war, dass die nicht direkt aufeinander trafen. Aber als es dann letztendlich hart auf hart kommt, dann haben die Ägypter gekniffen und 587 ist Nebukadnezar, der König der Babylonier, an den Toren Jerusalems, und die 50-jährige babylonische Gefangenschaft beginnt. Liebe Schwestern und Brüder, Jeremia und auch Hesekiel haben tauben Ohren gepredigt. Die Menschen wollten das nicht hören. Und Gott hat sich in diesem Moment dann offensichtlich auch ein Stück zurückgezogen und hat gesagt, wenn ihr euch auf eure eigene Kraft verlasst, wenn ihr eure eigenen Möglichkeiten höher achtet als das, was ich euch schenken möchte, bitte, dann guckt, wie weit ihr kommt. Gott zwingt sich nicht auf und Gott zwingt uns nichts auf, sondern er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, gegen jegliche wahrnehmbare Wirklichkeit. Aber die Menschen des Volkes Israel damals mussten letztlich die bitteren Konsequenzen ihres eigenen Tuns erleben. Und liebe Schwestern und Brüder, das habe ich da auf dem Sportplatz erlebt. Ich schätze mal an Material, das waren so 10, 12 Leute, da haben mehrere tausend Euro gestanden, von den Fahrrädern her. Die Jungs, auch wenn sie regelmäßig Fahrrad fahren, waren ordentlich genährt, würde ich sagen. Denen ging es nicht schlecht. Und das Outfit, was sie anhatten, na, das haben sie, glaube ich, auch nicht gerade bei C&A geholt. Denen ging es richtig gut. Und das haben sie auch wissen lassen. Wozu brauche ich denn Gott? Die nette Botschaft, die sie mir gesagt haben, durch die Blume, ich bin doch nicht in der Kirche, und ach, ich bleib lieber daheim. Die nette Botschaft war, ich brauche doch Gott gar nicht. Guck mal, ich kriege mein Leben doch selbst gebacken. Ich kann das so fröhlich sagen, weil ich selbst dazugehöre. Das war eine Riege von Typen, die hatten mehr hinter sich wie vor sich, vom Lebensalter her. Da muss man gar nicht lang spekulieren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dem Einzelnen da wirklich tatsächlich noch gegeben ist. Und anstatt zu fragen, steht mein Name im Buch des Lebens? Ach, ich bin gar nicht in der Kirche. Gott interessiert mich nicht. Und überlegt mal, welche Argumente, wenn ihr Gott als den lebendigen Herrn dieser Welt und über alle Geschöpfe seiner Schöpfung bezeugt habt, welche Argumente ihr so gehört habt. Was ist euch da begegnet? Völlig leere Dinge. In der Summe kann man manchmal sagen, das Denken unserer Zeit ist heute so, dass Menschen sagen, na ja, Gott ist einer, der sammelt so seinen Fankreis hier, aber alle anderen sind egal für ihn. Und wer nicht an Gott glaubt, für den hat auch Gott keine Bedeutung. Und Gott hat ihn auch wahrscheinlich ja, überhaupt kein Verhältnis zu dem und keine Bedeutung. Aber das stimmt eben nicht. Wenn Gott Gott ist, ist das keine Privatsache, sondern dann ist er der Herr der Welt und dann bestimmt er den Lauf der Welt und hat dieser Welt ein Ziel gesetzt. Und deswegen ist es so entscheidend, weil dein Leben und diese Welt auf dieses gesetzte Ziel Gottes hinläuft, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Weil die da drin stehen, die werden dann in Gottes Herrlichkeit dabei sein und werden zu ihm gehören. Jetzt macht Gott dem Hesekiel deutlich, wer sich von Gott abwendet und mit Gott nichts zu tun haben möchte, der wird auch dann, wenn seine Herrlichkeit offenbar wird, nichts mit ihm zu tun haben werden. Er wird von Gott geschieden. Er wird in der Ewigkeit die Konsequenzen für sein Tun und Handeln tragen müssen. Aber die, die sich zu ihm wenden und ihm nachfolgen, so wie wir es eben gehört haben, die werden zu ihm kommen und bei ihm sein und in Ewigkeit bei ihm bleiben. Und das ist das größte Glück, was einem Menschen passieren kann. Und das Schöne finde ich daran, dass Gott jetzt nicht zu Hesekiel sagt, pass mal auf, kannst ja noch mal probieren, aber ich vermute, es hat sowieso keinen Zweck. Die hören einfach nicht hin. Die wollen es auch gar nicht hören. Gib dir erst gar keine Mühe. Aber selbst in diesem harten Auftrag, den Gott dem Hesekiel gibt, wird deutlich diese unwahrscheinliche Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen. Egal wo du stehst, ob du im Buch des Lebens stehst oder nicht, egal wer du bist, ob von Menschen angesehen oder verachtet, Gott liebt dich und Gott will nicht ohne dich sein. Und Gott ist unermüdlich unterwegs in dieser Welt, um dir zu begegnen und das jedem Menschen deutlich zu machen. Hast du dieses Glück erlebt und lebst du es, was es heißt, im Buch des Lebens zu stehen? Toll. Wenn wir in der Herrlichkeit Gottes vor seinem Thron stehen, müssen wir keine Angst haben, wenn das Buch aufgetan wird und die Namen verlesen werden, die drinstehen. Jesus hat uns eingetragen, nicht wir selbst, in seiner unendlichen Liebe. Und als Jesus da Richtung Jerusalem unterwegs war, hat er sein Ende vor Augen gehabt. Zu diesen Weggeschichten gehört auch, dass er seinen Jüngern von seinem Ende in den Leidensankündigungen, dass er sie teilhat lassen, damit sie nicht erschrecken über das, was kommt. Er wusste, was es heißt, nach Jerusalem zu gehen. Und wir werden uns in der übernächsten Woche dann das vielleicht nochmal vergewissern und uns daran erinnern, was Jesus da für uns gelitten hat und letztendlich getan hat. Er jammert nicht über sein Schicksal. Es ist ihm nicht zu viel, sondern in liebevoller Weise wendet er sich auf dem Weg denen zu, denen er begegnet und bezeugt ihnen, Gott liebt dich und Gott will ohne dich nicht sein. Und diese wunderbare Botschaft legt Gott auch in unsere Verantwortung hinein, so wie er sie in die Verantwortung des Hesekiel für sein Volk und seine Zeit damals gegeben hat. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, es gilt nicht nur alleine die Freude darüber zu teilen, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen, sondern es gilt diese Botschaft, Gott sieht dich, Gott liebt dich und Gott will ohne dich nicht sein, weiterzutragen, ob sie gehört wird oder nicht. Für die tauben Ohren sind wir nicht verantwortlich, müssen wir keine Verantwortung tragen. Aber wir können den Weg benennen, zu dem, der zum Leben letztendlich zum wirklichen Leben führt. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Lied? Ich glaube, es ist von Manfred Siebald. Da fängt die Strophe an, wer das Wasser in der Wüste kennt und es nicht
und es verschweigt.
Genau. So sind wir. Den Durstigen dieser Welt können wir sagen, wo die Quelle des Lebens ist, nämlich Jesus Christus. Wir sind Ostern leider nicht da, aber ich habe mich total gefreut wieder an der Osterglockenaktion. Da ist liebevoll und unverbindlich ein Gruß Gottes für jeden in Eringshausen hier im Haushalt. Wer möchte, kann wahrnehmen und lesen. Gott hat für dich gehandelt. Wer nicht, freut sich an der Blume und schmeißt den Rest weg. Aber das ist nur möglich, wenn wir hingehen und wenn wir austeilen. Eine tolle Aktion. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns überlegen, wie können wir weiter liebevoll diese Botschaft: Leben ist möglich und es gibt Leben in alle Ewigkeit. Wie können wir das zu den Menschen hier in Eringshausen bringen? Und habt das gemerkt? Ich hoffe es zumindest. Es war dann doch eine erbauliche, herzerfrischende Predigt. Weil die Botschaft ist: Gott liebt dich und will ohne dich nicht sein. Und Gott braucht dich, damit diese Botschaft jeden erreicht. Amen.